als Paul hat ja diesen Vers aus Offenbarung gelesen, wo steht, dass am Ende Gott eine gewaltige Ernte haben wird aus jedem Volk und jeder Nation und jedem Dialekt. Manche glauben es nicht, aber es steht da wirklich. Und viele kennen auch diese ganzen Verse aus Offenbarung, wo beschrieben steht, dass ein Gericht über die ganze Welt ergehen wird. Also jeder, der schon mal einmal halb die Offenbarung durchgelesen hat, wird die ganzen Verse kennen, wo diese Gerichte sich über die Welt ausgießen. Aber vorher heißt es im Petrusbrief, das Gericht muss zuvor ergehen am Haus Gottes. So, das wird vorher passieren. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Das Gericht wird am Hause Gottes anfangen. Ja. Kurz bevor Jesus kam, prophezeit Johannes der Täufer, der ja den Weg bereiten sollte für Jesus. Und er prophezeit, er sagt hier, Johannes 3, Vers 16, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Er wird seine Tenne. Jesus ist mit dieser Mistgabel zu seiner Tenne gekommen. Ja, und damals war das so, man hat das Heu auf so erhöhten Plätzen, Hügeln gesammelt und dann mit dieser Wurfschaufel da rein und das hochgeworfen und der Wind hat die Spreu weggepustet und die schweren Körner sind auf den Boden gefallen. So hat man dann, ja, da dieses Bild benutzt Johannes der Täufer. Und Jesus kam damals auf die Erde. Als er seinen Dienst anfing, als Jesus rumging und Menschen geheilt hat und sich mit den Pharisäern angelegt hat und mit dem gesamten religiösen System dort angelegt hat, Jesus hat seine Mistgabel genommen und in diesen religiösen Haufen reingepiekst und den hochgeschmissen. Ja? Und das mochten die Leute nicht. Ne? Die haben sich beratschlagten sich, wie sie Jesus umbringen könnten. Die wollten nicht, dass so etwas, das religiöse System oder die damalige Gläubigen, die viele von denen wollten das nicht, dass da Jesus kommt und die so aufscheucht. Ja, und das Ende davon war, Jesus fängt an zu weinen an einer Stelle. Wir gehen jetzt nicht zu all den Bibelversen, ja, wegen Zeit. Aus Zeitgründen. Jesus sagt, Jerusalem, hättest du doch die Zeit deiner Heimsuchung erkannt. Ja, hättest du doch die Zeit, wo steht das? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher mit dem Zitieren, wie es weitergeht. Hättest du doch die Zeit deiner Heimsuchung gekannt. Und dann sagt Jesus sinngemäß, jetzt bleibt dir nur noch Zerstörung übrig. Jetzt bleibt dir nur noch das Gericht übrig. Ja. Und dann, was passiert? Nachdem Jesus diese Worte ausgesprochen hat, war das Gericht besiegelt. Und kurze Zeit später, Jesus wird umgebracht, Jesus steht wieder auf. Und dann ungefähr ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später ist tatsächlich buchstäblich nichts mehr von diesem religiösen System übrig geblieben. Nichts mehr. Der Tempel war bis auf den Boden vernichtet, niedergebrannt und geschleift. Die ganzen Grundmauern, das Fundament, alles zerstört. Ja. So, Jesus hat das Gericht zu dem damaligen Hause Gottes gebracht in seinen 3,5 Jahren Dienst. Und Petrus sagt, das Ganze wird nochmal passieren. Das Ganze wird nochmal passieren. Ja. Petrus sagt, es ist aber Zeit, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Das Ganze wird nochmal passieren. Und Jesus, im Hebräerbrief steht geschrieben, dass es eine Zeit kommen wird, wo alles erschüttert werden wird, was erschüttert werden kann. Steht übrigens auch in Haggai und Sacharja. Und Jesus wird noch einmal kommen mit seiner Mistgabel und in den religiösen Heuhaufen reinpieksen und das ein bisschen umwenden und hochschmeißen. Ja. Und das kann durchaus so aussehen, wie es in Syrien gerade geschieht. Es kann auch anders aussehen. Ja. Und viele Gemeinden oder Kirchen, die vielleicht jetzt noch eine Bedeutung haben, werden danach keine Bedeutung mehr haben, ja, wenn sie sich weigern, das Gericht Gottes anzunehmen. So, das Wort Gottes ist lebendig und ein zweischneidiges Schwert und es trennt Seele und Geist wie Mark und Bein. Und dann steht im nächsten Vers, Hebräer 4, Vers 12 war das, und in Vers 13 steht, und ist ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Und Jesus kommt jetzt und fängt an, die Gedanken und Absichten des Herzens seines Volkes zu richten. Und wer das nicht möchte, ja, der wird sich gegen Jesus wenden, früher oder später. Paulus sagt im 1. Korinther 4, richtet nicht vor der Zeit, vor der Herr kommt, der, was machen wird, die Absichten und Gedanken des Herzens offenbaren wird und das Finstere, was im Herzen verborgen wird, sichtbar machen wird. So, und wir leben da drinnen. Und bei vielen in dieser Gemeinde hat Gott die Absichten und Gedanken der Herzen offenbar gemacht. Und viele haben gesagt, ja, Gott, dein Gericht ist gerecht. Ja, dein Gericht über mich, dass ich nicht gut bin, ist gerecht und ich akzeptiere das. So, aber jeder, der das nicht akzeptieren wird, wird genauso enden wie damals das Judentum, das religiöse System des Judentums geendet hat. Ja. Wir werden es nicht widerstehen. 1. Johannes 1, Vers 4, da heißt es, es sind viele Geister in die Welt gekommen. 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Dieser Vers bedeutet nicht nur, dass irgendjemand sagt, ja, ich bekenne, Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. Das kann jeder Heide sagen. Jeder Heide kann diese gleichen Worte und diese gleichen Geräusche machen mit seinem Mund. Das bedeutet überhaupt nichts. Es bedeutet viel mehr, also dieses Wort bekennen, es bedeutet auch einen Bund machen oder sich damit identifizieren. Ja, so identifizierst du dich damit. Nicht nur, dass Jesus ins Jesusfleisch geworden ist. Das war das Problem von dem Judentum damals, dass dieser Zimmermann, den sie alle kannten, dass der auf einmal der Sohn Gottes war. Aber Jesus möchte nochmal ins Fleisch kommen. Paulus sagt im Galaterbrief, ich leide abermals Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wir sind eine Krippe, in der Jesus geboren wird. Und Jesus muss Gestalt in uns annehmen. Ja, Jesus muss nochmal, Jesus ist schon einmal Fleisch geworden, aber er muss in uns Fleisch werden. Und jeder, der das verleugnet, ja, der öffnet die Tür für den Geist des Antichristen. Das bedeutet, wie sieht das praktisch aus? Wenn Jesus in mir lebt, oder wenn Jesus immer mehr in mir Gestalt gewinnt, dann werde ich aufhören zu sündigen. Wenn ich aber als Christ glaube, dass ich hier auf der Erde niemals von meinen Sünden frei werden kann, dann glaube ich nicht, dass Christus bei mir im Fleisch kommen kann. Dass Jesus Christus in meinem Fleisch, in meinem Körper sich eine Realität werden kann. Dann glaube ich das nicht. Und wenn ich das nicht glaube, ja, dann öffne ich die Tür für den Geist des Antichristen in meinem Leben. Jede Gemeinde, ja, und das ist was Übernatürliches. Dass Jesus mich von Sünden frei macht oder von was auch immer frei macht, das ist absolut was Übernatürliches. So, und dass Jesus, es geht sogar noch weiter als nur frei werden von Sünde. Ja. Als Jesus ins Fleisch gekommen ist damals, hat er nicht nur gepredigt, er hat auch die Leute geheilt und Wunder getan. Und eindeutige Demonstrationen seiner Göttlichkeit vollführt, so dass kein Mensch leugnen konnte, dass er der Sohn Gottes ist. Als Nikodemus zu ihm kommt, sagen sie, naja, eigentlich wissen wir, dass du von Gott bist und niemand kann die Wunder tun, es sei denn, er ist von Gott. Eigentlich wissen wir Pharisäer, eigentlich wissen wir das ja. Und später, als Jesus Lazarus auferweckt hat, dann steht geschrieben, sie trachteten auch danach, Lazarus umzubringen. Warum wohl? Weil das ein Wunder war, was niemand leugnen konnte. Da gab es keine Ausreden mehr. Da konnten sie nicht sagen, er hat die Dämonen durch Dämonen ausgetrieben oder irgendwie solche Ausreden oder sowas. Ja, so da, die wussten, so der Teufel kann keine Toten auferwecken. Und es steht geschrieben, sie wollten Lazarus umbringen. Sie wollten dieses Zeichen aus der Welt schaffen, dieses übernatürliche Zeichen, was da durch die Gegend lief und was keiner leugnen konnte. Und Jesus möchte da auch so Fleisch werden. So wie Jesus damals 3,5 Jahre auf der Erde gewandelt hat, so wird Jesus in den letzten 3,5 Jahren in seinem Leib auf der Erde wandeln und der Leib wird die größeren Werke tun, die Jesus getan hat. Aber dieser Leib, das wird einer sein, der sich von Gott hat richten lassen, der das Gericht Gottes angenommen hat über sich selbst und über sein Fleisch. Und das sind Leute, die sich damit identifizieren, dass Jesus Christus ins Fleisch kommt und Jesus Christus wird in mir. Paulus sagt genau das und meint genau das, wenn er sagt, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und Paulus war eine Erstlingsfrucht von dieser Wahrheit. Christus lebte in ihm. Ja, es gibt Berichte, die sind nicht in der Bibel. Man weiß nicht genau, wie viel davon Wahrheit ist oder nicht. Aber es gibt Berichte von Zeitzeugen von der Zeit, wo Paulus in Rom lebte, in seiner Gefangenschaft. Da gibt es einige römische Geschichtsschreiber, die haben Paulus den Spitznamen den Gottesmensch gegeben. Weil es ist immer wieder passiert, Leute, die zu Paulus kamen, es sind immer Wunder passiert. Es gibt einen Bericht, ich weiß nicht, wie zuverlässig das ist, da wurde ein christliches Mädchen gekreuzigt vom Kaiser, weil sie sich geweigert hat, sich als Prostituierte oder mit dem Kaiser zu schlafen. Sie wurde gekreuzigt und Paulus ging zu ihrem Kreuz. Und als das Mädchen und die Leute dann Paulus sahen, fing Paulus auf einmal an zu strahlen und zu leuchten. Sie sahen nicht mehr Paulus, sie sahen für einen kurzen Moment, sahen sie auf einmal Jesus in Paulus. Ja. So, das ist, was das bedeutet, wovon wir hier reden, dass Christus in uns lebt. Ja, das ist nicht nur irgendwo eine geistliche, theologische Wahrheit, zu der wir Ja sagen, weil ziemlich viel davon in der Bibel steht. Nein, das ist etwas, was wir wortwörtlich erwarten, dass sein Leben unser Leben ist. Und Jesus wird das tun. Ja, natürlich werden das nicht alle wollen. Und alle, die das nicht wollen, ja, die öffnen, Johannes sagt das ziemlich deutlich, jeder Geist, der das nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist nicht aus Gott. Ja. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und Jesus Christus möchte im Fleisch kommen, in unserem Fleisch und in seinem Leib größere Werke tun. Und wisst ihr, warum das Gericht anfangen muss? Das Gericht muss beim Hause Gottes anfangen, weil der Vater möchte Jesus eine hübsche Braut bringen und nicht eine hässliche Braut. Ja. Und alles, was der Vater hässlich findet, wird vor die Wahl gestellt. Möchtest du dich verschönern oder nicht? Möchtest du schön werden oder nicht? Und jeder, der nicht schön werden wird, der wird, wie Johannes das sagt, mit unauslöschlichem Feuer alle Flecken und Runzeln und Pickel an der Braut, ja, die Spreu, wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Deswegen muss das Gericht anfangen beim Hause Gottes. Der Vater wird Jesus nicht eine hässliche Braut geben. Und wenn das Gericht am Haus Gottes vollzogen ist, dann kann das Gericht in der Welt beginnen. Und dann ist da ein Leib. Dann ist da wieder ein Christus auf der Erde. Diesmal aus Fleisch, wieder aus Fleisch und Blut, wie das schon einmal war. Und diesmal aus vielen, vielen kleinen Christussen oder Christusähnlichen Menschen oder Christen. Deswegen wurden die Menschen ja Christen genannt, weil die Leute gesehen haben, die sind so genauso wie dieser Typ, dem sie nachfolgen. Ja. Und ich schließe nochmal mit dieser Stelle aus Thessaloniker. 2. Thessalonicher Brief. Vers 3. Wir sind es Gott schuldig. 1, Vers 3. Alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch gehört, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Was sind diese Verfolgungen und Bedrängnisse? die die Gemeinde zu ertragen hat. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Die Christen in Syrien leiden für das Reich Gottes. Die Christen in Vietnam, die leiden für das Reich Gottes. Und es ist ein gerechtes Gericht, was da ergeht, ja, um die Braut hervorzuholen. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Erscheinung, der Offenbarung, des Sichtbarwerdens, Apokalypsis, ja, heißt das Wort, bei der Sichtbarwerdung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam wird, das sind die Zornesschalen in der Offenbarung. Ja, das ist die Vergeltung, da ist jegliche Gnadenfrist abgelaufen. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Schaut in eure Übersetzung, steht in seinen Heiligen. Und bewundert zu werden in denen, die glauben. Die ganze Welt wird am Ende Jesus Christus bewundern. In mir, in dir, hoffentlich. Ja? Jesus Christus wird verherrlicht in uns. Paulus war davon nur eine, die Bibel nennt sowas Erstlingsfrucht. Erstlingsfrucht. Bevor Gott etwas ganz allgemein macht, etabliert er diese Wahrheit oder das, was er machen möchte, immer vorher bei einigen, die ein bisschen zu früh sind. Ja? Und die müssen dann sozusagen den Weg dafür bereiten. Die bereiten dann den Weg dafür. Paulus sagt von sich selber, dass er so eine Erstlingsfrucht war. Und hier steht, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Paulus hat dieses Thema sehr oft. Ja, nur wenn man die Bibel nicht so wörtlich nimmt, dann merkt man das manchmal nicht. Er sagt auch, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis jetzt und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und in Vers 18 sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. So, die Leiden sind notwendig. Das Gericht muss zuerst beim Hause Gottes anfangen. Weil ohne das Gericht wird diese Herrlichkeit nicht aufkommen. Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Ohne Verfolgung, ohne Leid, ohne Prüfung, ohne Drangsal, keine Herrlichkeit. Ja, man kann auch, ja, ich sag nicht, dass du kein Christ sein kannst, aber wenn du die volle Herrlichkeit, das volle Gewicht der Herrlichkeit Gottes haben willst, nicht ohne. Alle, die fromm und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Welt wartet darauf, dass das passiert. Die ganze Welt, die Schöpfung, die kann es nicht abwarten, bis endlich wieder ein Jesus auf dieser Erde ist. Und dieser Jesus wird der Leib, der echte Leib sein, den der Vater seiner Braut zuführen wird. Und Jesus weiß nicht die Stunde und den Tag, wann das passieren wird, weil der Bräutigam weiß nicht, wann ihm die Braut gebracht wird. Ja? Und deswegen Gott sagt ihm das nicht. So, und wahrscheinlich, wenn Jesus das wüsste, würde er schon vorher wiederkommen, weil er so Sehnsucht hat. Ja, und deswegen sagt der Vater ihm das nicht. Und er muss warten, sich gedulden. So, ja, weil Gott ist sehr eifersüchtig um seinen Sohn. Und Gott möchte nicht, dass sein Sohn eine hässliche Frau kriegt. Ja, und deswegen wird das Gericht anfangen. Und wenn Gott euch zeigt, wie schlecht ihr auf einmal seid, oder wenn euch auf einmal klar wird, wie dreckig ihr auf einmal seid, dann ist das nicht der Teufel, sondern wahrscheinlich ist es das Gericht, was euch anfängt, bei euch anfängt. Und von eurer Entscheidung, eurer Reaktion hängt es davon ab. Sagt ihr Ja dazu, dass in meinem Fleisch nichts Gutes ist? Römer 7, sagt Paulus das. Ja, das kommt vor Römer 8. Ich habe gerade Römer 8 gelesen, aber vorher kommt, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Und ich bin gestorben mit Christus. Und ich halte mich dafür, dass jetzt Christus in mir lebt. Ja, ich muss, wenn ich das irgendwann buchstäblich in Erfüllung sehen will, muss ich auch irgendwann anfangen, das zu glauben. Ja. Wenn ich das nicht glaube, wird sich das bei mir nicht erfüllen. Und erwarte ich, dass Jesus Christus ins Fleisch kommt, bei mir, dass er in mir Gestalt gewinnt oder nicht. Ja. Jede Gemeinde, die das nicht erwartet, die wird das Gericht nicht übergehen. Und die Gemeinden, die sich gegen alles Übernatürliche stellen, die wird es bald nicht, die wird es dann früher oder später nicht mehr geben oder die werden keine Rolle spielen. Ja. Jesus muss sichtbar werden. Jesus, der echte Jesus, der, der verändert, der errettet, der heilt, der tröstet, der die Gefangenen befreit, der das Ja der Freiheit verkündet, der Jesus muss sichtbar werden. Nicht der Jesus, der das alles angeblich macht, aber wo es nie passiert. Der nicht. Sondern der Jesus, der das wirklich, wo es wirklich passiert und Realität ist. Der wirklich Fleisch und Blut ist, den man anfassen kann. Amen.